Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Im Frühjahr 1959, da war es, da traf der Dalai Lama eine folgenschwere Entscheidung. Im Alter von gerade mal 23 Jahren verließ er seine Heimat Tibet und flüchtete vor den chinesischen Besatzern nach Indien.
Definitely we had strong sort of conviction. One day we can return.
Zweifellos waren wir Tibeter von Anfang an überzeugt, dass wir eines Tages zurückkehren können. In der Nacht, als wir Tibet verließen, hofften wir, es werde in wenigen Jahren soweit sein. Als wir in Indien ankamen und tibetische Siedlungen geplant wurden, bekamen wir dann doch das Gefühl, es könnte länger, sogar Generationen dauern.
60 Jahre ist diese Flucht nach Dharamshala nun her. Damals ein Jahrhundertereignis, ist das Interesse inzwischen erlahmt. Das spirituelle Oberhaupt der Tibeter ist inzwischen 83 Jahre. Wie eine Nachfolge aussehen kann, wird diskutiert und von China wohl diktiert. Die Weltmacht will Tibet nicht mehr hergeben. Ein Gebiet viermal so groß wie Deutschland, mit vielen Rohstoffen wie Gold und Kupfer und den weltweit größten Lithiumvorkommen. Das brauchen wir ja alle für unsere Akkus und so gibt es auch aus Europa und den USA keinen Widerspruch gegen die chinesische Besatzung. Nur aus Indien kommen andere Signale, das hat Ingrid Norbu beobachtet für die Weltzeit, als sie die tibetische Exilgemeinde besucht hat.
Ein Mönch in dunkelroter Robe rezitiert aus einem religiösen Buch. Mit der einen Hand lässt er eine Glocke ertönen, mit der anderen schlägt er eine kleine Trommel. Vor ihm drängen sich die Gläubigen, hier im Haupttempel des Dalai Lama im indischen Dharamshala. Auch eine junge Frau im traditionellen Wickelkleid ist gekommen. Sie hat die Hände gefaltet und verbeugt sich vor dem Altar. Ich flüstere ihr auf Englisch zu, wie in Lhasa. Doch sie schüttelt den Kopf und erzählt, dass sie bis 2014 in Lhasa lebte, bis sie hierher nach Indien flüchten konnte.
After 2008 in Tibet capital city Lhasa, there have a big revolution, right? You maybe know.
Ab 2008 erhoben sich viele Tibeter in der Hauptstadt Lhasa gegen die chinesischen Besatzer. Danach änderte sich einiges. Jedes Kloster, jeder Tempel bekam eine Polizeistation. Nun übernehmen Polizisten die Rituale, wie beispielsweise das Anzünden der Butterlampen auf dem Altar. Das dürfen die Mönche und Nonnen aus Respekt vor den Göttern nicht zulassen, aber sie sind machtlos.
They cannot against them.
Die junge Frau will nur Chöden genannt werden, um ihre Familie in Tibet nicht zu gefährden. Sie legt ein paar Geldscheine in ein Körbchen, das vor dem Altar steht. Geistlicher in Tibet zu sein, ist heute gefährlich, behauptet sie. Wenn sie sich wehren, werden sie verhaftet und vielleicht getötet. Deshalb verlassen Mönche und Nonnen die Klöster und leben wie Laien in der Stadt. Chöden ist jetzt Mitte 20. Hier in Indien, im Exil, lernt sie nun erstmals etwas über die tibetische Sprache und Kultur. Wie auch Norbu, ein junger Mann, der 2012 seine Heimat verließ, um den Gehirnwäschen dort zu entkommen, wie er sagt. Dass die chinesische Volksbefreiungsarmee 1950 nach Tibet einmarschiert war, um den Menschen dort Fortschritt zu bringen, glaubt er irgendwann nicht mehr.
They used to say they developed in Tibet. They make a light.
In chinesischen Medien heißt es immer, wir wollen Tibet wirtschaftlich entwickeln, Elektrizität bringen, Straßen bauen. Aber die Besatzer denken dabei nur an ihren eigenen Vorteil, nicht an uns Tibeter. Auf den Straßen werden Bodenschätze aus Tibet abtransportiert. Mit ihren elektrischen Maschinen wollen sie unsere Berge zerstören.
Norbu wollte endlich Tibeter sein dürfen. Das ging in Tibet aber nicht. In der chinesischen Schule, die er für ein Jahr besuchte, wurde ihm gesagt, er sei Chinese.
Within the one year, they tried to teach us their national song.
In diesem einen Jahr versuchten die Lehrer, uns ihre Nationalhymne beizubringen. Und sie sagten stets, Tibet ist ein Teil von China, dass wir keine eigene Regierung hätten, sondern nur die in Peking.
Tibet government is Beijing. Beijing is the capital of the Tibet.
Sie behaupteten, dass Lhasa einfach nur eine große chinesische Stadt sei, nicht die Hauptstadt von Tibet. solange, bis ich das glaubte. Ich wusste nichts über Tibet, die Erwachsenen in meinem Dorf dagegen schon. Aber weil wir Kinder waren, haben sie es für sich behalten. Denn wenn wir es weitererzählt hätten, wäre der Ärger groß gewesen.
Die Folge dieser chinesischen Bildungspolitik: Eltern in Tibet wollen nicht, dass ihre Kinder überhaupt in eine Schule gehen, wenn sie dort indoktriniert werden. Schöden und Norbu, die beiden jungen Flüchtlinge, sind voller Elan. Nach ihrer Ausbildung in Indien wollen sie am liebsten wieder nach Tibet zurück, um dort Tibetisch zu unterrichten. Rund um den Tempel des Dalai Lama in Dharamshala führt ein etwa 2 Kilometer langer Pilgerweg. Schon früh am Morgen kommen die Ersten und versetzen die Gebetstrommeln am Wegesrand in Schwung. Überall flattern tibetische Gebetsfahnen. Einige Pilger murmeln leise Gebete, andere tauschen lautstark Neuigkeiten aus. Kama Yishe geht schnellen Schrittes. 2 bis 3 Runden sind sein Ziel. Er gehört zu der Generation, die Tibet nur aus Erzählungen kennt. Seine Eltern flohen 1959 aus ihrer Heimat. 6 Jahre später wurde er im Exil geboren. Seither war er politischer Aktivist, Lehrer und Radiojournalist.
Das Radio spielt eine bedeutende Rolle in einer Situation, in der es wenig Kontakt zwischen den Tibetern in Tibet und denen in Indien gibt. Durch das Radio können seine Heiligkeit und die Exilregierung hier die Menschen in Tibet über unsere Politik informieren. Für mich ist das Radio wie eine Brücke zwischen unserer Heimat und dem Exil und ein mächtiges Instrument.
Einige Pilger nicken Kama Yishe respektvoll zu. Er ist ein bekannter Mann in Dharamshala und heute einer von 7 Ministern in der tibetischen Exilregierung. Um ihn in seinem Büro zu treffen, muss ich durch das typisch indische Straßenchaos. Hupende Autos, Kühe queren lässig die Straße und dazu die Begleitmusik aus einem Hindu-Tempel. Hier auf dem Bazar in Dharamshala, wo sich kleine Läden zu den schmalen Gassen öffnen und Bettler Wärme in den Hauseingängen suchen, ragen ein paar goldfarbene Pagodendächer aus dem Gewirr der Häuser. Sie stammen von buddhistischen Klöstern und versprechen Ruhe. Nicht weit weg sind auch die Büros der tibetischen Exilregierung. Hier beschloss der Dalai Lama vor 30 Jahren, dass Tibet keine Unabhängigkeit von China anstrebt, sondern lediglich echte Autonomie innerhalb Chinas. Dadurch sollte Peking zu Zugeständnissen bewegt werden. Eine Strategie, die bis heute nicht aufging. Doch die Exilregierung und somit auch Minister Kama Yishe verfolgen weiter diesen mittleren Weg.
Right now inside Tibet, the Chinese occupation.
In Tibet wird nun die tibetische Sprache und Kultur von den chinesischen Besatzern mehr und mehr unterdrückt. Und es wird höchste Zeit, das Problem zu lösen. Würden wir nun Unabhängigkeit fordern, würde die chinesische Regierung gar nicht zuhören. Die Politik des mittleren Weges bietet uns noch Optionen und sie wird außerdem vom Exilparlament und der Öffentlichkeit unterstützt.
Nur Autonomie innerhalb Chinas zu fordern, sieht wie ein Entgegenkommen der Tibeter aus. Aber China will selbst darüber nicht sprechen. So konnten die Tibeter wenigstens lange moralisch punkten, mehr aber auch nicht. Ist nun also die Zeit für einen Strategiewechsel? Sollte die Exilregierung die völlige Unabhängigkeit von China fordern, als einzigen Weg, um die tibetische Kultur zu erhalten? Nein, sagt Minister Yishe. Das käme im Gastgeberland Indien nicht gut an.
Nicht nur Indien wäre dagegen, sondern auch eine Supermacht wie die USA glauben an die Ein-China-Politik. Sie sprechen zwar von Menschenrechten, Erhaltung der Kultur und Sprache, aber jeder redet von Ein-China, auch Indien, egal wie ihr Verhältnis zu China aussieht. Die indische Regierung hat den Mut, uns hier schon seit 60 Jahren agieren zu lassen. Hier tagt das Exilparlament, der Dalai Lama lebt hier. Obwohl Indien nun eine sehr lange gemeinsame Grenze mit mit China hat und einigen Provokationen ausgesetzt ist, verhält sich Indien großartig. Wir können ihnen gar nicht genug dankbar sein. Nun unsere Politik ändern, das wird nicht leicht.
Now to change the policy. It's not so easy.
Dabei hatten viele Tibeter gehofft, dass mit der wirtschaftlichen Öffnung Chinas in den 1980er Jahren auch eine Lösung für ihre Heimat gefunden würde, die sie akzeptieren könnten. Tenzing Zeten, ein junger Wissenschaftler, der auf dem Gelände der tibetischen Exilminister für das Tibetan Policy Institute, einem Think Tank, forscht, war damals als kleiner Junge von Tibet nach Indien zur Ausbildung geschickt worden. Er hatte die Hoffnung, bald wieder zurückkehren zu können, aber er blieb. Seine Eltern besuchten ihn einmal im Jahr 2012. Als sie zurückkamen nach Tibet, wurden sie unter Hausarrest gestellt, bis heute. Tenzing Zeten macht sich keine Illusionen, nur sein Patriotismus hält ihn aufrecht. Aber es wird alles noch schlimmer, wenn der derzeitige 14. Dalai Lama stirbt, sagt er. Dann brauchen die tibetischen Buddhisten eine neue Autorität und die wird die chinesische Regierung versuchen zu bestimmen.
They are looking at one major thing, the reincarnation of the 14th Dalai Lama.
Sie warten auf die große Gelegenheit, die Wiedergeburt des 14. Dalai Lama zu ernennen, ob wir das nun hören wollen oder nicht. Sie werden einen 15. Dalai Lama propagieren. Zum großen Leidwesen aller Gläubigen, die den tibetischen Buddhismus praktizieren, eigentlich aller Buddhisten.
Buddhism at large.
Der jetzige Dalai Lama ist 83 Jahre alt. Er hat angekündigt, selbst Hinweise zu geben, ob und wo seine Wiedergeburt zu finden sein wird. Denn echte Buddhisten wollen einen Lehrer aus einer anerkannten Linie, damit die Lehre nicht verfälscht wird. Aber es könnte so wie bei der Anerkennung des Panchen Lama laufen, dem zweithöchsten religiösen Würdenträger in Tibet. Der 10. Panchen Lama blieb 1959 in Tibet und wehrte sich gegen die kulturelle und religiöse Zerstörung seiner Heimat. Daraufhin wurde er mundtot gemacht und starb 1989 unter mysteriösen Umständen in Tibet.
China appointed the 10th, 11th Panchen Lama.
Die chinesische Regierung hat 1994 einen eigenen 11. Panchen Lama ernannt und den eigentlichen, den der Dalai Lama anerkannte, inhaftiert. Die internationale Gemeinschaft hat protestiert. Aber nun wird der chinesische Panchen Lama besonders in Hongkong und in Tibet gefördert. Kürzlich konnte man auf einem buddhistischen Forum in China beobachten, wie die chinesische Regierung ihren Panchen Lama dazu benutzt, für den tibetischen Buddhismus in aller Welt zu werben. Kaum jemand wird einen zukünftig von China ernannten Dalai Lama akzeptieren, aber es wird ihn trotzdem geben, selbst dann, wenn der jetzige Dalai Lama seine Linie für beendet erklären sollte.
Respective of that, China will glaringly appoint the 15th Dalai Lama. Reincarnate or not.
Es sind die buddhistischen Klöster mit ihren fremdartigen Klängen und dem monotonen Sprechgesang der Mönche, die viele Touristen nach Dharamshala bringen. Im Westen ist der tibetische Buddhismus vielerorts Modeerscheinung und Projektionsfläche für Zivilisationsmüde geworden, wobei religiöses Wissen oft eine untergeordnete Rolle spielt. Eine Begegnung mit dem Dalai Lama dient manchmal der eigenen Selbstaufwertung. Doch von Spitzenpolitikern im Westen wird er auf Druck Chinas hin schon lange nicht mehr eingeladen. Aber im Gastland Indien ändert sich gerade etwas zugunsten der Tibeter, hat der indische Historiker Vijay Kranti, ein Mann um die 60, beobachtet. Wir treffen uns in einem Restaurant in einer tibetischen Flüchtlingssiedlung in Neu-Delhi, Indiens Hauptstadt.
Right from days of Nehru and all subsequent Congress governments.
Alle Kongressregierungen seit Nehru wollten sich nicht eingestehen, dass sie von China vorgeführt werden. Wir sehen nun erstmals, dass Premierminister Narendra Modi den Schneid hat, sich gegen den neuen Nachbarn im Norden zu wehren.
Modi has the guts to stand up.
Indien und China hatten als Pufferzone stets Tibet, bis China das Gebiet 1950 besetzte. Nun waren beide Länder plötzlich Nachbarn. Es kam zu Feuergefechten an der Grenze, 1962 sogar zum Krieg, einen Monat lang, mit mehr als 2000 Toten. Das wirkt nach, bis heute. Als Narendra Modi 2014 Premierminister wurde, lud er den chinesischen Staatspräsident Xi Jinping nicht ein, dafür aber den tibetischen Exilpremier, wenn auch inoffiziell. Dahinter stecke der Plan, den Einfluss Chinas in Asien nicht weiter wachsen zu lassen, sagt Historiker Kranti.
Modi has been very instrumental in joining hands with all those countries around China who have been bullied by China.
Modi verbündet sich mit den Staaten, die von China über die Jahre vor den Kopf gestoßen wurden, wie Vietnam, Japan und Taiwan und andere. Seine Politik hat China stets im Blick. Er handelt somit ganz anders als seine Vorgänger im Amt des Premiers oder andere frühere Staatsführer in Indien.
Deshalb setzen Tibet-Aktivisten wie Tenzing Zündi schon seit Jahren auf Indien. Der 45-Jährige mit halblangen schwarzen Haaren und Fusselbart hat sich als junger Mann durch spektakuläre Aktionen gegen chinesische Delegationen in Indien einen Namen gemacht, die ihm aber auch viel Ärger einbrachten. Heute erscheint er zahmer.
We need to do more constructive programs.
Wir müssen konstruktiv arbeiten und auf die lokale indische Bevölkerung zugehen, zum Beispiel in den Schulen, Colleges und Universitäten. Anstatt zu protestieren, erzähle ich ihnen Geschichten, mache Musik, bringe ihnen tibetische Kunst und Poesie nahe. So handeln die meisten von uns Aktivisten heute.
And this is what most people are doing today.
Tenzing Zündi verschwindet in der Menge, die sich durch die Gasse der Flüchtlingssiedlung in Neu-Delhi drängt. Wenn erst einmal die Menschen in Indien begreifen, dass die Tibeter eine eigene Kultur und eine jahrtausendealte Geschichte haben, werden sie vielleicht seinen Kampf für Tibets Unabhängigkeit von China mit unterstützen, hofft Zündi.
Die Tibeter im Exil hoffen also auf Unterstützung durch die Inder in ihrem Kampf für Eigenständigkeit. So hat es Ingrid Norbo in Neu-Delhi und Dharamshala beobachtet. Aber Chinas Führung wird das kaum zulassen, umso mächtiger das Land von Jahr zu Jahr wird. Weder die USA noch die Europäer wollen sich da einmischen. Und das wird auf Dauer wohl das Ende der tibetischen Kultur in Tibet bedeuten. Denn Chinas Führung fährt hier einen harten Kurs. Warum? Wie die chinesische Sicht ist, das soll uns jetzt unser Peking-Korrespondent Axel Dorloff sagen. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Herr Dorloff, in diesem Monat jährt sich der Volksaufstand in Tibet zum 60. Mal. Das wurde bei den Exil-Tibetern in Indien gefeiert. Was haben Sie denn davon in China mitbekommen?
Nach offizieller chinesischer Lesart hat China Tibet ja befreit, das allerdings schon mit der Invasion 1950, also 9 Jahre vor dem Volksaufstand 1959. Und der Aufstand an sich, also der Protest gegen die chinesische Herrschaft in Tibet, das wurde hier in den chinesischen Staatsmedien gar nicht thematisiert, eher totgeschwiegen. Es mag in Tibet einige gegeben haben, die heimlich an diesem Tag erinnert haben, so wie es auch einige gibt, die das Bild vom Dalai Lama in ihren Stuben oder Tempeln hängen haben. Wenn aber chinesische Offizielle kommen, wird das schnell entfernt. Und China hat das gemacht, was sie seit Jahren immer machen, wenn die Jahrestage im März anstehen. Sie hat den Zugang nach Tibet für Touristen vorübergehend gesperrt. Es gibt Anweisungen der Behörden, bis Anfang April keine ausländischen Touristen mehr nach Tibet einreisen zu lassen. Das gilt also immer noch.
Und wie äußert sich die Staatsführung generell zu Tibet außerhalb von den Märzjahrestagen? Und was tut sie dann faktisch in der Region?
Ja, die chinesische Haltung ist da sehr eindeutig. Tibet gehört zu China ohne Wenn und Aber. Die Tibet-Frage ist für China auch nicht im geringsten verhandelbar. China formt Tibet nach eigenen Vorstellungen seit Jahrzehnten. Und an diesem Entwicklungsmodell gibt es heftige Kritik. Es ist richtig, dass Tibet wirtschaftliche Fortschritte gemacht hat. Es ist auch richtig, dass das Wirtschaftswachstum in Tibet seit Jahren offiziell zweistellig ist. Aber zu welchem Preis? Das prangern Menschenrechtler und Kritiker immer wieder an. China beutet die Ressourcen in Tibet ohne Rücksicht auf die Umwelt und die Menschen dort aus, so lautet der Vorwurf. Und die Tibeter müssen mitmachen. Zehntausende tibetische Nomaden wurden und werden immer noch in die Städte zwangsumgesiedelt. Die chinesische Regierung hat entschieden, dass diese Leute einen festen und einen dauerhaften Wohnsitz haben müssen, dass sie ihre Traditionen, Herden über das Hochland zu treiben, nicht weiter pflegen dürfen. Also aus unabhängigen Menschen wird so ein städtisches Proletariat. Und zu dieser Zwangsumsiedlung kommen die Einschränkungen der tibetischen Sprache, der tibetisch-buddhistischen Kultur, der Religion und so weiter.
Und wenn wir jetzt mal unabhängig von der chinesischen Führung uns das Land angucken, im Gespräch mit Chinesen kommt vielleicht auch mal das Wort Tibet vor, wenn Sie da in Peking leben. Was passiert da, wenn Sie da mit normalen Menschen drüber sprechen?
Ja, viele übernehmen hier die offizielle Propagandalinie, dass Tibet zu China gehöre, dass der Dalai Lama ein gefährlicher Separatist sei, das hört man immer wieder. Es gibt aus Peking auch regelmäßig Appelle an den Dalai Lama, er müsse seine Haltung aufgeben, China spalten zu wollen, er müsse seine Aktivitäten stoppen, die darauf zielten, die nationale Einheit und die nationale Solidarität der Volksrepublik zu gefährden. Auch jetzt Anfang März hat man das immer wieder gehört, als hier in Peking der Nationale Volkskongress getagt hat. Widerspruch gibt es, wenn in den tibetischen Gebieten, also tibetische Mönche und Nonnen, die gehören ja zu den aktivsten Gegnern der chinesischen Herrschaft in Tibet. Es gab immer wieder Proteste, nicht nur die schweren Unruhen von 2008. Seit 2009 haben sich ja aus Protest gegen die chinesische Tibet-Politik mehr als 150 Menschen selbst verbrannt.
Ja, das stimmt, das sind traurige Zahlen. Nun ist es ja so, dass es nicht nur diese Zahlen gibt, sondern auch direkt nach dem Aufstand 1959 gab es Zehntausende Tote, danach mehr als 1 Million in den folgenden Jahrzehnten. Werden solche Zahlen denn in China überhaupt diskutiert? Sind sie Teil des öffentlichen Wissens oder gar nicht?
Nein, diskutiert nicht. Es wäre auch gefährlich, diese Diskussion offen zu führen. Wir haben zum Beispiel hier in Peking kaum Möglichkeiten, kritische Interviews zum Thema Tibet zu führen. Die Leute trauen sich nicht. Selbst die kleinste Form der Kritik an der chinesischen Tibet-Politik, die kann Konsequenzen haben. Debatten gibt es höchstens um die Nachfolge des Dalai Lama, das auch im Internet. Der hat ja 2014 zum ersten Mal erklärt, dass er möglicherweise der letzte Dalai Lama sein werde, dass der Nachfolger auch durch Wahl bestimmt werden könnte. Das wäre ein Bruch mit den bisherigen Traditionen. Es gibt da viel Widerspruch, auch aus Tibet selbst, nach dem Motto, wir Tibeter brauchen den Dalai Lama als Wiedergeburt. Aber es ist vielleicht auch eine Taktik des Dalai Lama, um den Einfluss der Chinesen möglichst klein zu halten. Denn die Führung in Peking hat natürlich ganz eigene Pläne, was seine Nachfolger anbelangt. China will unbedingt den größtmöglichen Einfluss in dieser Frage haben.
Ja, und den größtmöglichen Einfluss haben sie natürlich, wenn Tibet komplett zu China gehört, wie jetzt auch. Einige Tibeter wollen die völlige Unabhängigkeit, andere, das haben wir auch schon gehört, wie der Dalai Lama, sprechen von einer autonomen Region innerhalb Chinas. Was denken Sie denn, Herr Dorloff? Wie sieht die Realität künftig aus?
Ich glaube, dass sich am Status quo absehbar nichts ändern wird. Nichts ist der Führung, wie gesagt, wichtiger als die nationale Einheit der Volksrepublik. Die autonome Region gibt es ja schon, wenn man will. Offiziell hat Tibet ja bestimmte Autonomierechte, die andere Provinzen in China nicht haben. Aber de facto ist Tibet natürlich auf schärfste chinesisch dominiert und kontrolliert. China wird versuchen, dass der nächste Dalai Lama einer von Chinas Gnaden wird. Das ist das große Ziel, weil sich China erhofft, dann endgültig den tibetischen Widerstand brechen zu können. Und jeder Protest ist gefährlich, wenn man allein bedenkt, wie viele breite Straßen China im tibetischen Hochland auf 3000, auf 4000 Meter Höhe in den letzten Jahren gebaut hat. Da hat China durch diese neue Infrastruktur im Falle einer Destabilisierung in der Region militärisch ganz andere Möglichkeiten als vorher, Tibet zu kontrollieren.
Sagt unser Peking-Korrespondent Axel Dorloff mit seiner Einschätzung hier zu Tibets Zukunft in China. Vielen Dank.
Gerne.
60 Jahre nach der Flucht des 14. Dalai Lama aus Lhasa nach Indien war das unsere Tibet-Folge hier im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto, bis dahin.